Bevor die Predigt losgeht, wollen wir dich kurz auf etwas Wichtiges aufmerksam machen. Ab September starten beim EBTC wieder unsere berufsbegleitenden Lehrgänge. Zu unserem 25-jährigen Jubiläum haben wir ab sofort die Gebühren für alle Bibelkunde-Lehrgänge um 25% reduziert. Besonders wertvoll ist es, als Ehepaar gemeinsam zu studieren. Deshalb gibt es ab sofort zusätzlich 50% Rabatt auf die Studiengebühren der Ehefrau, wenn ihr als Ehepaar gleichzeitig am EBTC studiert. Eine ideale Gelegenheit, Seite an Seite geistlich zu wachsen. Schaut einfach mal auf unserer Webseite vorbei, ebtc.org/Bibelschule, und meldet euch direkt an. Jetzt wünschen wir dir viel Freude und Segen beim Zuhören.
Bevor die Predigt losgeht, wollten wir dich kurz auf etwas Besonderes aufmerksam machen. Ab September starten am EBTC wieder unsere neuen Lehrgänge, zum Beispiel mit Bibelschule mit Gewinn. Dort lernst du, wie du die Bibel selbst studieren kannst und das Ganze gewinnbringend in der Gemeinde einsetzt. Die Lehrgänge finden an mehreren Standorten in Deutschland und der Schweiz statt. In Berlin, bei Köln, Soest und in Zürich. Vielleicht ist es ja genau das Richtige für dich. Schau einfach mal auf ebtc.org/Bibelschule vorbei. Dort findest du alle weiteren Informationen. Jetzt wünschen wir dir viel Freude und Segen beim Zuhören.
Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC.
Ich habe, glaube ich, letzten Sonntag euch von meinen Freunden berichtet, Phil und Barbara Webb. Barbara ist seit vielen Jahren leberkrank gewesen. Und ich habe vergessen, euch zu erzählen, wie die Geschichte ausgegangen ist. Sie hat seit etwa 4-5 Wochen eine neue Leber bekommen. Und sie hat am nächsten Tag, das heißt nicht mal 24 Stunden, nachdem sie diese neue Leber bekommen hatte, ihr Ehemann Phil hat sie gefragt, Barbara, wie fühlst du dich? Und sie hat gesagt, auf Englisch, I feel like dancing. Das heißt, ich fühle mich so gut, dass ich tanzen konnte. Das heißt, öfters, wenn man jahrelang leberkrank ist, man hat vergessen, wie es sich fühlt, gesund zu sein. Und wir sind dabei, die Geistesgaben in der Gemeinde zu betrachten aus 1. Korinther Kapitel 12. Ich möchte euch bitten, diesen Text aufzuschlagen. Und ich habe letzten Sonntag betont, dass öfters gewisse Gnadengaben von Gott werden unterbewertet. Die werden gering geschätzt, weil wir wissen nicht, was für eine wichtige Funktion sie haben und warum sie für die Gesundheit des Leibes Jesu Christi so notwendig sind und so wichtig sind. Und ich habe dieses Beispiel von Barbara verwendet, weil ich habe früher nie gedacht, wie wichtig die Leber ist. Der Mensch richtig krank wird im ganzen Leib, wenn die Leber nicht richtig funktioniert. Und ich bin froh für Barbara, dass sie diese Erfahrung machen dürfte, dass Gott ihr eine neue Leber geschenkt hat. Bis jetzt läuft alles wunderbar. Und jetzt darf sie wieder spüren, wie es sich fühlt, gesund zu sein. Und ich möchte heute betonen, dass obwohl alle Geistesgaben für die Gemeinde wichtig sind, die Lehrgaben sind die größeren Gaben. Das wird Paulus auch in unserem Text heute betonen. Bevor wir aber uns zu den Versen 27 bis 31 zuwenden, möchte ich eine kleine Wiederholung machen von dem, was wir bis jetzt in Kapitel 12 gesehen haben. Wir haben einige wichtige, grundlegende Wahrheiten bezüglich der Geistesgaben oder Gnadengaben bis jetzt gesehen. Erstens lehrte Paulus hier in den ersten drei Versen und dann nochmal stark in den Versen 11 bis 13, dass alle Christen den Geist Gottes haben und sind mit ihm getauft worden. Die Taufe mit dem Heiligen Geist ist völlig unabhängig von einer Gnadengabe, die Christen vom Heiligen Geist empfangen haben. Paulus lehrt hier eindeutig, dass die Taufe mit dem Heiligen Geist nicht von in Sprachenreden abhängig ist. Es hängt nicht von welcher Geistesgabe der Mensch besitzt, ob er den Heiligen Geist oder mit dem Heiligen Geist von Jesus Christus getauft wurde oder nicht, sondern Jeder Christ ist mit dem Heiligen Geist getauft worden. Wir lesen nochmal zur Erinnerung die Verse 11 bis 13. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will. Denn wie der Leib eine ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl viele, ein Leib sind, so auch der Christus. Denn durch einen Geist sind wir alle, nicht nur einzeln, sondern alle, zu einem Leib getauft worden, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freier, und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Also Paulus betont die Einheit der Gemeinde Jesu Christi. Die Gemeinde Jesu Christi wird nicht aufgeteilt von denen, die in Sprachen reden können und die, die nicht in Sprachen reden können. Die, die mit dem Heiligen Geist getauft worden sind und die, die nicht mit dem Heiligen Geist getauft worden sind. Sondern es ist ein Leib und jeder einzelne Christ ist mit dem Heiligen Geist von Jesus Christus getauft worden. Sonst ist er nicht Christ. Und sonst gehört er nicht zum Leib Jesu Christi. Zweitens haben wir gesehen, dass die Gnadengaben nicht für den privaten Gebrauch sind. Es sind viele Leute, die behaupten, gewisse Geistesgaben zu haben, wie in Sprachen reden, und dass sie die so böse Geister damit bekämpfen, dass sie, dass man nur mit dieser Geistesbegabung, Geistesgabe vorankommen kann in den Kampf gegen das Fleisch oder gegen den Teufel. Und sie sagen, dass sie eine geheime Gebetssprache haben, womit sie Gott loben können und so weiter. Paulus lehrt hier in Vers 7, dass die Offenbarung des Geistes, das heißt diese Gnadengaben, zum gemeinen Nützen gegeben worden sind. Nicht für Privatzwecke, sondern zum Nützen aller. Drittens haben wir gesehen, dass kein Christ besitzt alle Gnadengaben und kein Christ soll alle Gaben besitzen. Aber jeder Christ besitzt mindestens eine Gnadengabe. Das haben wir in den Versen 14 bis 18 gesehen. Viertens, die Gnadengaben werden vom Heiligen Geist souverän ausgeteilt, wie er will, nicht wie wir wollen. Dreimal in diesem Text wird es betont, dass er teilt jedem besonders aus, wie er will. Nochmal in Vers 18, wie er wollte. Und dann nochmal lesen wir in Vers 24, aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dabei den mangelhafteren größer gegeben, damit keine Spaltung im Leib sei. Also Gott hat bestimmt, welche Geistesgaben oder Gnadengaben du bekommen hast. Und du wirst es hat keinen Sinn, danach zu suchen oder zu streben, irgendwelche Geistesgabe zu bekommen. Nirgendwo in der Bibel wird es uns befohlen als Christen, eine gewisse Gabe zu suchen. Man meint vielleicht in Vers 31 so eine Bibelstelle gefunden zu haben, aber diesen Vers werden wir heute genauer betrachten und sehen, was Paulus damit meint. Fünftens haben wir gesehen, dass jeder Christ ist im Leib Jesu Christi wichtig. Christen sollen die Vielfältigkeit an Gnadengaben schätzen und nicht die Schaugaben überbewerten und die Dienstgaben gering schätzen. Das war das Problem zur Zeit des Schreibens. Die Korinther haben die Schaugaben, die Fähigkeiten, entweder Zeichen und Wunder zu tun oder in Sprachen zu reden, überbewertet und meinten, dass diese Geistesgabe hätte ich gerne. Und die wollten diese Schaugaben haben, damit sie angeben konnten. Und wir haben bis jetzt klar und deutlich gesehen, dass 1. Korinther 12, 13 und 14 zur Korrektur geschrieben worden sind. Es war nicht, wie es sein sollte in dieser Gemeinde. Wir haben auch gesehen, dass diese Gemeinde nicht geistlich war. In 1. Korinther 1, Vers 7 steht es, dass alle Gnadengaben vorhanden sind in dieser Gemeinde. Aber in Kapitel 3, Vers 1 sagte er, ich konnte euch nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern zu Fleischlichen. Also das Besitzen einer bestimmten Geistesgabe ist nicht das Zeichen der Geistlichkeit, sondern die Liebe, die in Kapitel 13 hier uns gegeben wird. Das heißt, die Frucht des Geistes, die sind der Beweis, dass ein Mensch wirklich geistlich ist, nicht das Besitzen von einer bestimmten Gnadengabe. Und dann, heute wollen wir noch ein wichtiger Punkt sehen, nämlich, dass die Zeichen und Wundergaben zweitrangig sind. Sie erscheinen am Ende der Liste der Gnadengaben. In Sprachen zu reden ist die geringste der Gaben und ist der Gemeinde nur nützlich, wenn sie übersetzt wird. Die Lehrgaben sollen im Leib Christi hochgeschätzt werden. Das ist das Ziel der heutigen Predigt und das ist die Botschaft in unserem Text heute. Jetzt lesen wir gemeinsam unseren Text, Kapitel 12, Abvers 27. Ihr aber seid Christi Leib und einzeln genommen Glieder. Und die einen hat Gott in der Gemeinde eingesetzt, erstens als Apostel, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer, sodann Wunderkräfte, sodann Gnadengaben der Heilungen, Hilfeleistungen, Leitungen, Arten von Sprachen. Sind etwa alle Apostel, alle Propheten, alle Lehrer? Haben alle Wunderkräfte? Haben alle Gnadengaben der Heilungen? Reden alle in Sprachen? Legen alle aus? Eifert aber um die größeren Gnadengaben. Und einen Weg noch weit darüber hinaus zeige ich euch. In unserem Text sehen wir drei Kategorien von Gnadengaben. Wir sehen Lehrgaben. Wir sehen Dienstgaben und wir sehen Zeichen und Wundergaben. Hier spricht er zuerst von den Lehrgaben und er sagte nach einer gewissen Reihenfolge, es steht hier, dass Gott in der Gemeinde zuerst Apostel eingesetzt hat und dann zweitens Propheten und dann drittens Lehrer und dann kommt sodann. Und so an der ersten Stelle stellt Paulus die Lehrgaben dar. Das sind alle Gaben, wo man das Wort Gottes verkündigt hatte, zur Ausrüstung der Heiligen, zu jedem guten Werk. Und dann sehen wir hier dieses Wort Hilfeleistungen. Hilfeleistungen bedeutet die Dienstgaben. Und dann sehen wir auch hier Gnadengaben der Heilung, Arten von Sprachen und so weiter, Wunderkräfte. Das sind die Zeichen und Wundergaben. Ich möchte drei andere Bibelstellen mit euch heute betrachten, wo auch Gnadengaben dargestellt werden. Und wir werden auch feststellen, dass zwei von diesen drei Kategorien immer vorhanden sind. Lass uns 1. Petrus Kapitel 4 gemeinsam aufschlagen. Wir lesen die Verse 8 bis 11 gemeinsam. Erste Petrus, Kapitel 4, 8 bis 11. Vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Das erinnert uns an 1. Korinther 13. Seid gastfrei gegeneinander, ohne Murren. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als guter Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Hier sehen wir zwei Kategorien von Geistesgaben. Er sagte, wenn jemand redet, so rede er, als ob er tatsächlich das Wort Gottes verkündigt. Und dann, wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht. Zwei Bereichen oder Kategorien der Gnadengaben. Dieser Dienst am Wort und dieser Dienst als Hilfeleistungen untereinander. Das heißt, die Last einander zu tragen. Aber da sind auch drei wichtige Punkte hier, die wir auch in 1. Korinther 12 schon gesehen haben. Erstens, nämlich, dass jeder Christ mindestens eine Geistesgabe empfangen hat. Wir sehen das hier in Vers 9, wo es steht, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat. Also jeder Christ hat mindestens eine Gnadengabe, wie wir es auch in 1. Korinther 12 gesehen haben. Und dann sehen wir auch hier, dass sie zum Nützen aller, zum gemeinen Nützen gegeben worden sind. Weil es steht hier, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Also die sind nicht für private Zwecke, sondern dass wir einander damit dienen. Und dann drittens sehen wir, wozu sie uns gegeben worden sind, am Ende von Vers 11, damit in allem Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus. Also die sind nicht zur Selbstverherrlichung uns gegeben worden. Die sind nicht zum Angeben uns gegeben worden. Damals die Menschen, die von Gott besonders befähigt wurden, in anderen Sprachen zu reden, die sie noch nie gelernt haben, noch nie studiert haben, diese Sonderfähigkeit konnten sie gerne und sehr gut und sehr leicht damit angeben. Aber man sieht, dass besonders wenn wir 1. Korinther 14 lesen, man sieht, dass sie das nicht in Ordnung getan haben. Sie haben alle gleichzeitig gesprochen und Paulus sagte, wenn ihr zusammenkommt, dürften nur zwei, höchstens drei in Sprachen reden. Und wenn kein Ausleger da ist, müsst ihr schweigen. Sonst dürft ihr gar nicht reden, nicht gleichzeitig. Ich bin in vielen charismatischen Gemeinden gewesen, als ich jung im Glauben war. Und sie haben alle gleichzeitig gesprochen. So ein Durcheinander, das geschieht nicht zur Erbauung. Und das ist ein direkter, das ist einfach Ungehorsam dem Apostel Paulus gegenüber, der klar und deutlich gesagt, zwei, höchstens drei. Und wenn, der Reihe nach, nicht gleichzeitig. Und dann muss es auch ausgelegt werden, damit jeder es versteht. Also in der Gemeinde zu der Zeit haben sie zur Selbstverherrlichung das getan. Die wollten alle gleichzeitig zeigen, was sie konnten. Und das war nicht zur Erbauung der Gemeinde, sondern zur Selbstverherrlichung. Und Petrus sagt hier, zur Verherrlichung Gottes sind uns die Gnadengaben gegeben worden. So, das sind ein paar wichtige Punkte. Aber wir sehen zwei Kategorien hier, nämlich Lehrgaben und Dienstgaben. Schlagt bitte Epheser 4 auf. Das ist auch eine andere wichtige Bibelstelle und wir werden viel Zeit auch in diesem Text heute auch verbringen. Das heißt, hin und wieder werden wir Epheser 4 aufschlagen, falls ihr diesen Text markieren wollt. Hier lesen wir ab Vers 11. Und er hat die einen als Apostel gegeben, und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Und so hier sehen wir, dass Gott der Gemeinde begabte Lehre geschenkt hat. Denn Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer haben eins gemeinsam, nämlich sie dienen alle am Wort. Das heißt, dass sie verkündigen das Wort Gottes zur Ausrüstung der Gemeinde zum Werk des Dienstes. Hier haben wir Lehr- und Dienstgaben wieder erwähnt, aber keine Zeichen- und Wundergaben. Wie es auch in 1. Petrus 4 der Fall war, sind keine Zeichen- und Wundergaben erwähnt worden. In Römer 12, die Verse 3 bis 8, sehen wir auch diese beiden Kategorien. Auch hier werden keine Zeichen und Wundergaben erwähnt. Römer 12, wir lesen die Verse 3 bis 8 gemeinsam. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Der hat gesagt, wir sollen uns nicht überschätzen oder überbewerten, indem wir meinen, dass unsere Geistesgabe so viel wichtiger sei wie die anderen. Er lehrt hier genau das Gleiche wie in 1. Korinther 12, Vers 6. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns gegebene Gnade, so lass sie uns gebrauchen. Es sei Weissagung in der Entsprechung zum Glauben. Es sei Dienst im Dienen. es sei der Lehrt in der Lehre, es sei der Ermahnt in der Ermahnung, der mitteilt in Einfalt oder Schlichtheit, der vorsteht mit Fleiß, der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Man könnte höchstens hier noch eine vierte Kategorie sehen, nämlich Leitung oder der Gemeinde gut vorsteht, wenn man eine vierte Kategorie dazufügen möchte. Aber sonst sind hier Lehr- und Dienstgaben zu sehen, aber keine Zeichen- und Wundergaben. Und so wie ich sehe hier, sind eigentlich nur diese vier Bibelstellen in der Bibel, die klar und deutlich uns wichtige Wahrheiten bezüglich der Gnadengaben geben. Und anhand dieser Bibelstellen sehen wir, dass es verschiedene Kategorien, hauptsächlich diese drei, gibt. Und jetzt wollen wir uns Vers für Vers durch unseren Text für heute bewegen. Wir schlagen nochmal 1. Korinther Kapitel 12 auf. Und wir bewegen uns Vers für Vers durch unseren Text für heute. Wir lesen nochmal Vers 28. Und die einen hat Gott in der Gemeinde eingesetzt. Erstens als Apostel, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer. Wir sehen hier das Wort eingesetzt. Und in den meisten Übersetzungen werden zwei unterschiedliche Worte verwendet. Einmal das Wort eingesetzt hier und dann in Vers 18, wo es steht, nun aber hat Gott die Glieder bestimmt, jedes einzelne von ihnen am Leib. Aber in der Urschrift ist es dasselbe Wort. In Vers 28 haben wir das Wort tithemi und das ist genau das gleiche Wort wie in Vers 18. Und in Vers 18 wird die Souveränität Gottes beim Austeilen der Gnadengaben betont. Und hier in Vers 28 wird die Souveränität Gottes beim Einsetzen von begabten Menschen in der Gemeinde betont. Das heißt, Gott tut dies souverän. Wenn wir Apostelgeschichte 20, Vers 28 lesen, sehen wir da, dass Gott die Ältesten aus Ephesus eingeladen hatte. Paulus hat sie eingeladen. Und nach Miletus, danke. Und er spricht mit denen und er sagte, gibt Acht auf die ganze Herde. Und er sprach, dass der Heilige Geist sie eingesetzt hat zu diesem Dienst. Und er fordert sie auf, Acht auf die ganze Herde zu geben. Denn sie sind von dem vom Herrn begabt worden. Gewisse Gnadengaben sind ihnen geschenkt worden für dieses Amt. Und die sind vom Heiligen Geist eingesetzt. So wir sehen, dass sie souverän von Gott begabt werden, souverän von Gott berufen werden und souverän von Gott auch eingesetzt werden zu diesem Dienst. Wir lesen aber hier in Vers 29 sieben rhetorische Fragen. In Vers 29 sind, wie gesagt, diese sieben rhetorische Fragen. Und die Formulierung dieser Fragen fordert die Antwort Nein. Lass uns diese Fragen nochmal kurz betrachten. Es steht hier, sind etwa alle Apostel, alle Propheten, alle Lehrer, haben alle Wunderkräfte, haben alle Gnadengaben der Heilungen, reden alle in Sprachen, legen alle aus? Und die Antwort auf allen diesen Fragen ist was? Nein, eindeutig nein. Weil Paulus hat schon gelehrt, mehrmals, dass der Heilige Geist teilt jedem besonders aus, wie er will. Und er sagte, was Paulus hiermit erzählen möchte, ist das, was in Vers 17 und 18 geschrieben steht, wo er die Frage gestellt hat, wenn der ganze Leib Auge wäre, wo wäre das Gehör? Wenn ganz Gehör, wo der Geruch? Denn nun aber hat Gott die Glieder bestimmt, jedes einzelne von ihnen am Leib, wie er wollte. Und das ist, was Paulus durch diese sieben rhetorische Fragen erzielen wollte. Denn Paulus hat den menschlichen Leib als Illustration für die Gemeinde verwendet. Und er wollte den Vergleich noch deutlicher machen, indem er von Augen, Ohren, Händen und Füßen rüber zum Lehrgaben, Dienstgaben und Zeichen und Wundergaben wechselte. Diese Verse wiederholen seinen Hauptpunkt in Kapitel 12, nämlich Alle Christen sind mit dem Heiligen Geist in den Leib Jesu Christi getauft worden. Alle Christen haben mindestens eine Geistesgabe, aber nicht alle Christen haben dieselbe Gabe. Die rhetorischen Fragen drücken die beiden Wahrheiten in Vers 17 und 18 aus, nämlich, es kann kein Leib geben, wenn alle dieselbe Geistesgabe haben. Also es ist ein Irrtum zu sagen, dass Gott will, dass alle in Sprachen reden. Oder dass Gott will, dass alle anderen heilen können. Oder dass jeder Christ in der Lage ist, sich selbst durch seinen Glauben heilen zu können. Das ist ein Irrtum. Das ist eine Irrlehre. Das ist nicht die Wahrheit. Zweitens steht es hier, Gott hat in seiner Souveränität die Gaben ausgeteilt. Und das wollte Paulus durch diese 7 rhetorische Fragen nochmal bekräftigen und betonen. Das hat er schon in diesem Kapitel durch die Illustration des menschlichen Leibes klar und deutlich gelehrt. Wir kommen jetzt zum Hauptpunkt der heutigen Predigt, nämlich die Priorität der Lehrgaben. Und das sehen wir hier an 2 Punkten. Erstens, indem er Apostel, Propheten und Lehrer an der ersten Stelle stellt. Der sagt, erstens hat Gott der Gemeinde Apostel gegeben, zweitens Propheten, drittens Lehrer. Und dann geht es nicht viertens, fünftens, sechstens und so weiter, einfach das Wort sodann. Das heißt, die anderen kommen danach. Die Lehrgaben haben eine gewisse Priorität in der Gemeinde. Wir haben gerade vorhin aus Epheser Kapitel 4 gelesen, wo es steht, dass Gott der Gemeinde Aposteln, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer geschenkt hat, was? Zur Ausrüstung der Heiligen. Das heißt, alles ist von diesen Lehrgaben abhängig. Das heißt, genau wie der Leib ohne einen gesunden Leber nicht gesund sein kann, kann eine Ortsgemeinde ohne die Lehrgaben und die Lehre der Apostel Jesu Christi nicht gesund sein. Deswegen hat Paulus Timotheus so stark aufgefordert, das anvertraute Gut zu bewahren. Zum Schluss vom 1. Timotheusbrief sagt er, Timotheus, bewahre das anvertraute Gut. Und dann am Anfang von 2. Timotheus sagt er genau das Gleiche, bewahre das schöne anvertraute Gut. Gib es nicht preis. Wenn du es preisgibst, ist alles verloren gegangen. Das heißt, der Lehre der Aposteln ist die Lehre Jesu Christi und sie wurde ihnen anvertraut. Und diesen Punkt wollen wir noch bekräftigen. Aber auch hier in Vers 31 steht es, eifert aber um die größeren Gnadengaben. Was ist damit gemeint? Wir werden uns mit dieser Aussage stark beschäftigen jetzt. Die erste Frage ist es indikativ oder imperativ hier? Wer die Grammatik oder solche Begriffe nicht versteht, ich versuche es anders auszudrücken. Beschreibt Paulus ihren Zustand mit dieser Aussage? Oder fordert er sie auf, etwas zu tun? Ist es ein Befehl oder ist es eine Beschreibung? Im Griechischen, von der Grammatik her, könnte es beides sein. Also man muss entscheiden. Manche Ausleger sehen hier, dass es beschreibt ihren Zustand, indem er sagt, diese klare Lehre, und dann sagt, ihr aber eifert um die größeren Gnadengaben. Das heißt, dass sie sich streben nach gewissen Schaugaben. Die haben nicht verstanden, dass Gott teilt jedem besonders aus, wie er will, dass sie das alles nicht begriffen und verstanden haben und er stellt ihr Benehmen im Gegensatz zu dem, was er gelehrt hat. Ich glaube nicht, dass das der Punkt ist. Ich glaube, dass es ein Befehl ist, eifert aber um die größeren Gnadengaben, weil wenn wir Kapitel 14 betrachten, es steht da, strebt nach der Liebe, Vers 1, eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr weissagt. Also, Paulus definiert hier die größeren Gnadengaben als Weissagen. Und in Kapitel 14 wird er die Erhabenheit des Weissagens über das in Sprachenredens klar und deutlich darstellen. Weil das eine geschieht zur Erbauung der Gemeinde, das andere nicht zur Erbauung. Und das eine war, das in Sprachenreden werden wir sehen in der Zukunft, so wie der Herr es will, dass diese Geistesgabe ein Zeichen für Ungläubige war. Dass es nicht mal für Gläubigen gedacht wurde, sondern als Beweis, dass Gott Israel richten wird. Und er zitiert aus Jesaja und sagt, dass das der Zweck des in Sprachenredens gewesen ist. Und in 70 nach Christus, als Titus aus Rom kam und Jerusalem völlig vernichtet hat, ist dieses Gericht, das durch Jesaja prophezeit wurde, vollzogen worden. Und danach gab es keinen Grund mehr, in Sprachen zu reden. Und das werden wir klar und deutlich sehen in Kapitel 14. Und deswegen, in den letzten 2000 Jahren der Kirchengeschichten gab es auch keine, bis vor etwa 100 Jahre, und das hauptsächlich durch die charismatische Bewegung oder Pfingstbewegung dargestellt. Wir werden, so wie der Herr es will, wenn wir in Kapitel 14 gelangen, sehen, was die Bibel sagt über in Sprachen reden und was in der charismatischen Bewegung gelehrt wird. Und wir sehen, dass das eine große Gegenüberstellung ist, dass sie nicht zu vereinen sind. Aber jetzt kommen wir zurück zu unserem Text und wir sehen hier die Priorität der Lehrgaben. Paulus sagte, eifert aber um die größeren Gnadengaben. Und an dieser Stelle müssen wir eine Frage stellen. Warum hat Paulus die Lehrgaben über die Hilfeleistungen und die Zeichen- und Wundergaben gestellt, nachdem er die Wichtigkeit eines jeden Gliedes betont hat? Warum tut er sowas? Paulus leitet zum Schluss des 12. Kapitels ein Thema ein, das er in Kapitel 14 ausführlich behandeln wird. Dort wird er die Erhabenheit des Weissagen über das in Sprachenreden argumentieren. Anhand dieser Diskussion wird klar, dass die Korinther genau umgekehrt dachten. Das heißt, Paulus hat die Kapitel 12 bis 14 zum Korrektur geschrieben. Er muss ihr Denken ändern, indem er sie zu dem Punkt bringt, dass sie die Priorität der Lehrgaben über die Zeichen und Wundergaben anerkennen. Obwohl es wahr ist, dass der Heilige Geist einem jedem mindestens eine Gnadengabe austeilt, wie er es für richtig hält. Und obwohl es auch wahr ist, dass jede Gnadengabe eine wichtige Funktion im Leib Christi hat, ist es nicht wahr, dass alle Gnadengaben gleich wichtig sind. Ich wiederhole, es ist nicht wahr, dass alle Gnadengaben gleich wichtig sind. Ich brauche meine Hände und ich bin froh, dass ich alle beide habe, obwohl ich Narben überall habe, weil ich sie missbrauche manchmal, nicht vorsichtig genug bin. Aber ich bin froh, dass ich sie habe. Aber ich könnte ohne sie leben. Es gibt Menschen, die leben auch ohne Hände. Aber ohne mein Herz kann ich nicht leben. Und ohne meine Nieren kann ich auch nicht leben. Und ohne meine Leber kann ich auch nicht leben. Also ich kann ohne Hände und auch ohne Füße leben. Aber ich kann nicht ohne gewisse innerlichen Organe leben. Und das ist der Punkt hier, den Paulus machen will. So wollte Paulus betonen, dass obwohl die Zeichen und Wundergaben eine wichtige Funktion zu der Zeit hatten, ist die Lehre Jesu Christi, die den Aposteln anvertraut wurde, noch wichtiger als die Zeichen, die das Wort bestätigt haben. Denn was nützt es mir, wenn ich weiß, dass Paulus ein Apostel ist, aber keinen Zugang zu seiner Lehre habe? Ich kann wissen, dass er ein Apostel ist, aber wenn ich seine Briefe nicht habe, was nützt es mir? Dann bin ich verloren. Ich kann nur behaupten, Paulus ist Apostel Jesu Christi, aber seine Lehre kenne ich nicht. Also seine Lehre ist wichtiger als die Beweise, die bestätigt haben, dass er ein Apostel sei. Und das ist, was Paulus hier betonen will. Man darf nicht die Zeichen und Wunder und Schaugaben an der ersten Stelle setzen, weil die sind nur zur Bestätigung des Wortes uns gegeben worden. Und diese Wahrheit möchte ich mit euch kurz betrachten anhand zwei Bibelstellen. Schlagt bitte Hebräer Kapitel 2, Vers 4 auf. Hebräer Kapitel 2, in dem Hebräerbrief, wir fangen eigentlich mit Kapitel 1 an, weil in dem Hebräerbrief wird es betont, wer das Neue Testament geschrieben hat. Nicht in erster Linie nicht die Aposteln, sondern Jesus Christus selbst. Wir lesen hier Kapitel 1, Vers 1. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet wie? Im Sohn. Das heißt, in der Vergangenheit hat Gott indirekt zu Menschen gesprochen, durch Visionen und Träumen und so weiter. Aber in den letzten Tagen, Augen zu Augen, Jesus Christus, der Sohn Gottes, hat das Wort Gottes klar und deutlich dargestellt. Die Bergpredigt ist ein perfektes Beispiel davon, wo er sagte, die Pharisäer haben das Wort meines Vaters verdreht. Und ich sage euch, das ist, was es bedeutet. Und er hat das korrigiert. Ihr habt gehört, aber ich sage euch. Ihr habt gehört, aber ich sage euch. Und in Johannes Kapitel 14 und in 16 steht es klar und deutlich geschrieben, Gott hat den Aposteln gesagt, den Jüngern, seinen Jüngern, Jesus hat seinen Jüngern gesagt, wenn der Heilige Geist kommt, er wird euch an alles erinnern, was ich euch zu euch geredet habe. Und das hat er auch getan. Und die vier Evangelien berichten uns von dem, was Jesus gesagt hat. Johannes konnte sich an viel zu viel erinnern, weil er sagte, wenn ich alles aufschreiben würde, was Jesus getan hat, mir scheint es nicht, als ob es nicht möglich wäre, dass die Welt die ganzen Bücher halten würde. Also ich habe diese sieben mich begrenzt auf 8 Zeichen und Wunder, die er getan hat und auf sämtliche Gleichnisse und so weiter von seiner Lehre und habe die aufgeschrieben für euch. Dann hat er auch geschrieben in Johannes 16, glaube ich, Vers 13, Jesus hat gesagt, und wenn der Heilige Geist kommt, der wird euch an das Zukünftige, das Kommende, das euch auch berichten. Und das haben wir in der Offenbarung. Also das Neue Testament gibt uns das Wort Jesu Christi. Jesus ist das Schlusswort des Wortes Gottes. Was will ich damit sagen? Es gibt keine neuen Offenbarungen. Denn Gott fängt nicht neu an, etwas uns zu offenbaren, das Jesus angeblich vergessen hätte, als er hier war. Der hat seinen Jüngern alles gegeben, was für uns nützlich zur Lehre und zu einem frommes Leben führen könnte. Der hat nichts vergessen dabei. Der Heilige Geist hat den Jüngern Jesu Christi alles beigebracht, was nötig für uns wäre, und sie haben es aufgeschrieben. Also wir haben die Offenbarung Jesu Christi. Und in Kapitel 2, das Werk von den Aposteln wurde bestätigt von Gott, indem er den Aposteln befähigt hatte, genau die gleiche Zeichen und Wunder zu tun, wie Jesus tat. Das heißt, Menschen aus den Toten aufzuerwecken, Menschen sofort zu heiligen, nicht irgendwelche Prozess oder durch ihren eigenen Glauben. Manchmal haben sie Menschen geheilt, die wussten nicht mal, wer sie waren. Und wussten, wie Jesus. Jesus hat Menschen geheilt, die haben ihn gefragt, wer hat dich geheilt? Er sagt, weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung. Also man kann nicht sagen, dass es von dem Glauben eines Menschen immer abhängig war, ob sie geheilt wurden oder nicht. Und die haben sofort, und ihre Heilung war komplett, immer. Und wir sehen hier, dass Gott das getan hat, um sein Wort zu bestätigen und um die Aposteln als seine Botschafter und als Apostel Jesu Christi zu bestätigen. Wir lesen ab Vers 1. Kapitel 2. Deswegen müssen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa am Ziel vorbeigleiten. Denn wenn das durch Engel verkündete Wort fest war, das heißt das Alte Testament, und jede Übertretung und jeder Ungehorsam gerechte Vergeltung empfing, wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Rettung missachten? Sie ist ja, nachdem sie ihren Anfang damit genommen hatte, dass sie durch den Herrn verkündigt wurde, das heißt durch Jesus, uns gegenüber von denen bestätigt worden, und hier spricht er von den Aposteln, die es gehört haben, das heißt direkt von Jesus, wobei Gott zugleich Zeugnis gab durch Zeichen und Wunder und mancherlei Machttaten und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Und so wir sehen hier, dass die Zeichen und Wundergaben nur eine einzige Funktion hatten, nämlich die Apostel als Botschafter Gottes zu bestätigen. Und dann lesen wir das Gleiche in 2. Korinther Kapitel 12. 2. Korinther Kapitel 12, Vers 12. Paulus spricht in diesem Zusammenhang von falschen Aposteln, die keine echten Aposteln sind, und er gibt da als Beweis des Apostelamtes die Fähigkeit, Zeichen und Wunder zu tun. Also, hauptsächlich nur die Aposteln haben Zeichen und Wunder getan. Sonst wäre es kein Beweis. Wir lesen ab Vers 11. Ich bin ein Tor geworden, ihr habt mich dazu gezwungen. Was er damit meint, ist, er musste sein Apostelamt verteidigen. Denn ich hätte von euch empfohlen werden sollen, denn ich habe in nichts den übergroßen Aposteln nachgestanden. Der meint die anderen 12. Wenn ich auch nichts bin. Die Zeichen des Apostels sind ja unter euch verbracht worden in allem Ausharren, in Zeichen und Wundern und Machttaten. Und so Paulus sagte, als ich unter euch war, habe ich das getan, was nur ein Apostel tun kann. Ich habe diese Zeichen und Wundern getan. Und die haben mich gekennzeichnet, dass ich ein wahrer Apostel Jesu Christi bin. Wir werden demnächst diese Begriffe Apostel und Propheten definieren. Aber an der ersten Stelle möchte ich betonen hier, dieser Zweck der Zeichen und Wundergaben. Aber die sind nicht wichtiger als das, was die gesagt haben. Die Lehre war doch viel wichtiger. Die Funktion der Apostel, Propheten und Lehrer war es, die Lehre Jesu Christi an die Gemeinde und an die Welt weiterzugeben. Deswegen sind diese Gaben, Gnadengaben an der Gemeinde, viel wichtiger als die Zeichen und Wundergaben. Wir kommen zu noch einem Punkt, die Wichtigkeit der Lehrgaben. Wir haben schon gesehen, dass es steht erstens, zweitens, drittens und dann sodann. Aber jetzt wollen wir uns beschäftigen mit 1. Korinther 12 nochmal, was mit dem Begriff Apostel gemeint ist. Wenn es steht, zuerst ist der Gemeinde von Gott Aposteln gegeben oder geschenkt worden. Das Gleiche haben wir in Epheser 4, Vers 11 gelesen. Aber da sind zwei andere begabten Menschen erwähnt. Aposteln, Propheten und dann Evangelisten, Hirten und Lehrer. Hier sind nur drei von diesen fünf erwähnt. Aber wir lesen in der Schrift, was mit Aposteln gemeint ist. Mit Aposteln sind die 13 Apostel Jesu Christi gemeint. Na, wer das nicht versteht, Jesu Christi ist Genitiv. Das heißt, sie gehören ihm. Das heißt, wenn es steht, dass ich bin, wenn Paulus behauptet, ein Apostel Jesu Christi zu sein, er meint, dass er gehört Jesu Christi und dass er von Jesus Christus direkt ausgesandt wurde. Das ist ein Unterschied zwischen zum Beispiel Paulus und Barnabas. Barnabas wird in Apostelgeschichte 14, auch, glaube ich, in Vers 14, ein Apostel genannt, aber nicht als Apostel Jesu Christi. Barnabas ist ein Apostel in dem Sinne, dass er von der Gemeinde in Jerusalem, von den Aposteln Petrus und Johannes und den anderen Aposteln, ausgesandt wurde nach Antiochia. Und so, er ist ein Apostel der Gemeinde in Jerusalem, aber nicht ein Apostel Jesu Christi. Und wir müssen unterscheiden da. Das Wort Apostel bedeutet einfach einer, der ausgesandt wird. Unser Begriff Missionar würde sehr ähnlich. Selbst Jesus Christus wird Apostel genannt in Hebräer Kapitel 2. Es steht, schaut auf den Apostel. Und damit ist Jesus Christus gemeint. Warum? Weil er vom Vater ausgesandt wurde. Und der ist der Apostel und die anderen sind seine Aposteln. Die sind von ihm ausgesandt worden. Und sie sind Apostel Jesu Christi. Warum begrenzen wir das auf nur 13? Weil die Bibel dies tut. Die Bibel begrenzt dieses Apostelamt auf nur 13 Männer. Judas ist ausgeschaltet. Matthias hat seine Stelle übernommen in Apostelgeschichte 1. Und in Apostelgeschichte 1 sind uns wichtige Voraussetzungen gegeben für dieses Amt. Und die möchten wir jetzt betrachten. Es dürfte nicht jeder Apostel Jesu Christi werden. Und es dürfte auch nur 12. Aber Gott in seiner Souveränität hat Paulus nachträglich noch dazugefügt. Und da werden wir auch sehen, dass Paulus diese Kriterien in Apostelgeschichte 1 auch erfüllt hat. In Apostelgeschichte 1, wir lesen ab Vers 15. Und in diesen Tagen stand Petrus in der Mitte der Brüder auf und sprach. Und es war eine Menge von etwa 120 Personen beisammen. Ihr Brüder, es musste die Schrift erfüllt werden, die der Heilige Geist durch den Mund Davids vorhergesagt hat über Judas, der denen, die Jesus festnahmen, Wegweiser geworden ist. Denn er war uns zugezählt und hatte das Los dieses Dienstes empfangen. Dieser nun hat zwar von dem Lohn der Ungerechtigkeit einen Acker erworben, ist aber kopfüber gestürzt, mitten in zwei geborsten, und alle seine Eingeweide sind ausgeschüttet worden. Und es ist allen Bewohnern von Jerusalem bekannt geworden, so dass jene Acker in ihrer eigenen Mundart Hakeldamach, das ist Blutacker, genannt worden ist. Denn es steht im Buch der Psalmen geschrieben, seine Wohnung werde öder, und es sei niemand, der darin wohne, und sein Aufseheramt empfange ein anderer. Es muss nun von den Männern, und hier sind die Voraussetzungen, es muss nun von den Männern, nicht Frauen, von den Männern, die mit uns gegangen sind in all der Zeit, in welche der Herr Jesus bei uns ein- und ausging, angefangen von der Taufe des Johannes bis zu dem Tag, an dem er uns hinweg aufgenommen wurde, das heißt Himmel, zum Himmelfahrt. Von diesen muss einer Zeuge seiner Auferstehung mit uns werden. Und sie stellten zwei auf, Josef genannt Barsabbas mit dem Beinamen Justus und Matthias. Und sie beteten und sprachen, du Herr, Herzenskinder aller, zeige von diesen beiden den einen an, den du ausgewählt hast, damit er die Stelle dieses Dienstes und Apostelamtes empfängt, von dem Judas abgewichen ist, um an seinen eigenen Ort zu gehen. Und sie gaben ihnen Lose, und das Los fiel auf Matthias, und er wurde den 11 Aposteln zugezählt. Warum nicht alle beide? Warum nicht alle beide? Alle beide haben die Voraussetzungen erfüllt, weil es nur 12 geben sollte. Nicht 13, nicht 14, nicht 15, sondern 12. Und so ist es eindeutig klar hier, dass dieses Apostelamt begrenzt ist auf diesen 12 Männer, die Augenzeugen Jesu Christi waren und bei ihm waren und direkt von ihm unterrichtet worden sind, 3 Jahre lang. Na, wie kann Paulus dann Apostel sein? Wenn man den Galaterbrief, Kapitel 1 liest, Paulus verteidigt sein Apostelamt, indem er sagte, dass er seine Lehre nicht von den anderen Aposteln empfangen hat, auch nicht von einem anderen Menschen, sondern direkt durch Offenbarung Jesu Christi. Und dass er erst nach 3 Jahren, nach Damaskus gegangen ist, oder nach Jerusalem gegangen ist und hat die anderen Aposteln kennengelernt. Also er wurde auch direkt von Jesus Christus unterrichtet worden und ist ein Apostel geworden. Und er hat Jesus Christus lebendig auferstanden aus den Toten gesehen, was eine Voraussetzung hier ist. Aber mehr als diesen 13 gibt es nicht. Es gibt keinen anderen Aposteln Jesu Christi, außer nur diese 13. Und die Schrift lehrt das eindeutig. Auch in der Apostelgeschichte in Apostelgeschichte 1 wird hier ein Unterschied zwischen Jesus und zwischen den Aposteln und der Brüder Jesu Christi. Die Namen von seinen Brüdern, von einigen von denen, werden Jakobus, Judas und anderen werden aufgeführt in Matthäus, glaube ich, Kapitel 13. Aber der Punkt hier ist, dass es steht hier in Vers 14, diese alle verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Also selbst die Brüder Jesu Christi, die Bücher der Bibel geschrieben hat, Jakobus ist von einer von den Brüdern Jesu geschrieben, und Judas, der Judasbrief, ist auch von einem Bruder Jesu Christi geschrieben worden. Also die selbst unter den Aposteln, die dürften nicht mal zu den Aposteln zählen. Nicht mal die leibliche Brüder Jesu Christi dürfte zu den Aposteln zählen. Und die sind mit Jesus aufgewachsen. Und sie dürften nicht dazu zählen. Die sind auseinandergehalten. Das sieht man in Apostelgeschichte 15, wo es dann von Ältesten und Aposteln spricht. Und ich sehe, dass ich schaffe niemals mein Lehrziel für heute. Oi. Na gut, das ist typisch bei mir. Aber heute wollen wir das Herrn mal feiern. Also ich muss die Predigt mit diesem Punkt nachher schließen. Schade. Apostelgeschichte 15 steht es hier in Vers 2. Als nun ein Zwiespalt entstand und ein nicht geringer Wortwechsel zwischen ihnen und Paulus und Barnabas, ordneten sie an, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem hinaufgehen sollten, wegen dieser Streitfrage, also zu den Aposteln und Ältesten. Und dann Vers 4, nochmal sieht man von der Gemeinde und den Aposteln und Ältesten aufgenommen. Vers 6, die Apostel aber und die Ältesten versammelten sich, um diese Angelegenheit zu besehen. Und dann hat man ein Beispiel von Petrus, der redet in Vers 7, und dann ein Beispiel von Jakobus, der Bruder Jesu, der ein Ältester war, in Vers 13, die beide zu Wort kamen. Also wir sehen einen Übergang von Aposteln zu Ältesten in der Bibel und in den Pastoralbriefen, wo Anweisungen an Pastoren für die zukünftige Generationen gegeben werden, wie es im Leib Jesu Christi sein soll in der Zukunft. In 1. Timotheus, 2. Timotheus und Titus wird uns gesagt, dass Ältesten, nicht Aposteln, Ältesten sollen mehrzahl in jeder Ortsgemeinde einzahl eingesetzt werden. Also es gab nur die 13 Apostel und es wird nie mehr geben als diese. Barnabas war ein Apostel, in dem er ausgesandt wurde von den Aposteln. Und ich möchte euch auch betonen, dass die Zeichen und Wundergaben zu diesen Aposteln, beide Kategorien, die Aposteln Jesu Christi und die, die von den Aposteln ausgesandt worden sind, die waren begrenzt auf diesen Leuten, die die Zeichen und Wunder getan haben. Das lehrt die Schrift. Und so, wir sehen hier, dass dieser Begriff Apostel in 1. Korinther 12, Paulus meint eindeutig damit die 13 Aposteln Jesu Christi. Dies wird noch deutlicher, wenn wir den Epheserbrief aufschlagen. Wir schlagen den Epheserbrief auf und versuchen auch, diesen Begriff Propheten kurz zu betonen oder zu definieren. Epheser Kapitel 2, dreimal in dem Epheserbrief werden Aposteln und Propheten zusammengekoppelt und erwähnt zusammen. Es spricht hier in Kapitel 2, wir lesen ab Vers 18, denn durch ihn, das heißt durch Jesus, haben wir beide durch einen Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und nicht Bürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der was? Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn, und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Hier sehen wir, dass die Apostel und Propheten als Grundlage der Gemeinde dienten. Hier wird aber Christus als der Eckstein bezeichnet. Wenn Jesus der Eckstein der Gemeinde ist, inwiefern sind die Apostel und Propheten die Grundlage der Gemeinde? Sie sind die Grundlage, indem sie Jesus als Eckstein und Grund der Gemeinde gelegt haben. Hier spricht Paulus von ihrer Aufgabe, Jesus Christus und seinem Evangelium zu bezeugen. Das heißt, dass Jesus die Lehre der Apostel und Propheten bestimmt hat. Das Neue Testament ist die Offenbarung Jesu Christi und nicht das Werk von Menschen. Das haben wir schon gesehen anhand von Johannes 14 und 16 und Hebräer 1, die ersten zwei Verse. Aber jetzt zu diesem Begriff Propheten. Was ist damit gemeint? Es gibt verschiedene Überzeugungen hier. Manche Christen meinen, dass die Propheten des Alten Testaments damit gemeint sind, so dass das Alte Testament und Neue Testament als Grundlage des christlichen Glaubens dienen. Wenn wir 2. Petrus Kapitel 3, die ersten zwei Versen lesen, dann scheint dies der Fall zu sein. Ich lese diesen nur kurz vor aus meinen Notizen. Da steht's geschrieben, diesen zweiten Brief, Geliebte, schreibe ich euch bereits, in welchen beide, das heißt 1. und 2. Petrus, ich durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufwecke, damit ihr gedenkt der von den heiligen Propheten schon vorher gesprochenen Worte und des durch euer Apostel übermittelten Gebotes des Herrn und Heilendes. Hier spricht Petrus eindeutig von den Propheten des Alten Testamentes und von den Aposteln im Neuen Testament. Aber dass dieser Begriff Apostel und Propheten kommt nochmal vor in Epheser 3, Vers 5. Und hier ist es klar, dass es von neutestamentlichen Zeiten der Rede ist. Wir lesen ab Vers 5. Oder ab Vers 4. Beim Lesen könnt ihr meine Einsicht in das Geheimnis des Christus merken, das in anderen Geschlechtern den Söhnen der Menschen nicht zu erkennen gegeben wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist. Also es spricht von Menschen, die zur Zeit der Aposteln gedient haben. Das Gleiche sehen wir in Kapitel Epheser 4, Vers 11, dass Hirten und Propheten und Evangelisten Aposteln, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer der Gemeinde gegeben worden sind, dass das Gnadengaben an den Leib Jesu Christi sind. Also dann, wenn es sich hier handelt um Menschen, die zu Lebzeiten der Aposteln gedient haben, was für Menschen sind damit gemeint? Weil eine andere Überzeugung ist, dass die Aposteln selbst gemeint sind. Denn die Apostel Paulus und Petrus waren eindeutig auch Propheten. Aber in 1. Korinther 12, 28 steht es geschrieben, dass Menschen erstens als Aposteln, dann zweitens als Propheten von Gott eingesetzt wurden. Es scheint eine Kategorie von begabten Menschen zu sein, die zusammen mit den Aposteln gedient haben. Meine Lehrüberzeugung ist folgendes, nämlich, dass Männer wie Simeon, der Jesus als Säugling in seine Arme nahm und den Lobpreis in Lukas 2, 28 bis 35 gesprochen hat, hiermit gemeint sind. Aber hauptsächlich wird Johannes der Täufer gemeint, der den Weg für Jesus vorbereitet hat. Auch Zacharias, der Vater von Johannes, hat eine Prophezeiung in Lukas 1 ab Vers 67 gemacht über Johannes und über Jesus. Der Judasbrief ist auch ein Beispiel von solchen Männern, denn viele Gelehrte sind der Überzeugung, dass der Judas, der den Judasbrief schrieb, der Bruder Jesu Christi gewesen ist und kein Apostel. Also er war ein Prophet, der das Wort auch geschrieben hat. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass sie dienten als Grundlage für die Gemeinde. Sie haben diesen Eckstein, Jesus Christus, als Grundlage der Gemeinde gelegt. Vergangenheitsform. Es ist schon gemacht worden, diese Arbeit. Also es mag sein, dass es viele Propheten gegeben hat zu der Zeit, aber nur die, die in der Schrift, besonders im Neuen Testament, auftauchen, können mit diesem Begriff gemeint sein. Weil sonst hätten wir keinen Zugang zu ihrer Lehre. Es ist schon vorbei. Also sie können nicht als Grundlage in der jetzigen Zeit noch für uns dienen, weil wir haben keinen Zugang zu dem, was Agabus gesagt hat, außer dass, als er Paulus gebunden hat mit diesem Gurt, hat er gesagt, wem dieser Gürtel gehört, er wird gebunden, wenn er nach Jerusalem kommt. Also wir wissen nicht, was er sonst gesagt hat, nur das. Also wir haben nur Zugang zu dem, was niedergeschrieben wurde, und das sind die Propheten, die zur Lebzeiten der Aposteln gedient haben. Und so mit Aposteln und Propheten in Epheser 4 und auch in 1. Korinther 12 sind Männer, die vor 2000 Jahren gelebt haben und die Schrift uns gegeben haben. Das Neue Testament insbesondere gegeben haben. Das sind die, die mit diesen beiden Begriffen betont werden. Wegen der Zeit muss ich leider die Predigt heute kürzen. Wir werden mit diesem Punkt noch beginnen nächstes Mal. Aber es geht hier um die größeren Gnadengaben. Es steht, eifert aber um die größeren Gnadengaben. Und ich möchte an dieser Stelle kurz was sagen. Vielleicht schaffe ich die Predigt doch noch heute. Manche sehen hier einen Befehl in 1. Korinther 12, Vers 31, die Zeichen und Wundergaben wie in Sprachenreden zu suchen. Es steht, eifert aber um die größeren Gnadengaben. Aber dies ist unmöglich, die Bedeutung dieser Aussage, nämlich, dass wir das in Sprachenreden suchen sollten. Ja, mein Hahn treibt Konkurrenz mit mir. Wenn ihr das erdulden könnt, dann lassen wir ihn krähen. Ich möchte an dieser Stelle, das ist aber ein wichtiger Punkt hier, das ich hier jetzt betonen möchte. Viele, wie gesagt, sehen hierin einen Befehl, die Zeichen und Wundergaben wie in Sprachenreden zu suchen. Aber wie gesagt, das ist unmöglich der Bedeutung dieser Aussage. Denn Paulus hat bereits schon betont, dass Gott teilt einem jeden aus, wie er will, zum Nützen aller. Zweitens, Paulus hat die Lehrgaben bereits als die größeren Gnadengaben in diesem Zusammenhang bezeichnet. Nicht die Zeichen und Wundergaben, sondern die Lehrgaben. Also die Zeichen und Wundergaben können hiermit nicht gemeint sein. Hier will Paulus Folgendes sagen. Und hiermit möchte ich die Frage, die ich vorhin gestellt habe, warum, wenn Paulus betont hatte, dass jede Geistesgabe wichtig ist, erhebt er die Lehrgaben über die anderen. Warum tut er das? Es ist in der Interesse des gesamten Leibes, wenn der Kreislauf befördert und gepflegt wird. Die Finger und die Hände und die Füße und die Augen und alle Körperteile freuen sich, wenn das Herz und der Kreislauf gesund sind. So soll es in der Gemeinde sein. Anstatt nach den Schaugaben zu eifern, sollen sie sich wünschen, dass die Lehrgaben reichlich unter ihnen vorhanden und ausgeübt werden. Denn die Gesundheit des gesamten Leibes ist von der gesunden Lehre abhängig. Wenn der Lehre schlecht ist, wird der ganze Leib krank. Also der ganze Leib soll sich Mühe geben, dass die Lehrgaben fleißig in ihrer Mitte geübt werden. Das ist, was hiermit gemeint ist. Freunde, der Apostel Paulus war Apostel, Prophet, Evangelist, Hirte und Lehrer. Der war alle fünf von diesen Dingen. Dazu konnte er Menschen heilen und aus den Toten auferwecken. Das ist berichtet in Apostelgeschichte. Er konnte Zeichen und Wunder tun, das haben wir schon gelesen. Und laut 1. Korinther 14 konnte er in Sprachen reden. Also er konnte fast alle diese Geistesgaben. Und er ist es, der uns sagt, dass die Lehrgaben viel wichtiger sind als die Zeichen und Wundergaben. Er konnte alles. Und er sagte, aber die Lehrgaben sind wichtiger als die Zeichen und Wundergaben. Also Paulus hat keine Geistesgaben niedergespielt, weil er sie nicht hat, sondern er besaß alle von diesen Geistesgaben und sagt, ich kann euch sagen, dass dieser Dienst am Wort wichtiger ist als die Zeichen und Wunder. Er hat in 1. Korinther 14, 19 Folgendes gesagt. Jetzt treibt diese Ziege Konkurrenz mit mir. Gut, dass wir im Dorf wohnen. Aber in der Gemeinde will ich lieber 5 Worte mit meinem Verstand reden, damit ich auch andere unterweise, als 10.000 Worte in einer Sprache. Und es ist erstaunlich, dass jahrzehntelang die katholische Kirche auf Latein Menschen unterrichtet hat und die haben kein Wort verstanden. Kein Wort verstanden. Und in der heutigen charismatischen Bewegung wollen sie genau diesen Fehler auch wiederholen. Sie wollen reden und angeben, aber nicht zur Erbauung. Freunde, man sieht anhand der Landeskirche und katholischen Kirche, was geschieht, wenn die gesunde Lehre verloren geht. Deswegen sollen wir die Lehrgaben höher achten als die anderen, denn die Gesundheit des gesamten Leibes ist von der Lehre Jesu Christi abhängig.
Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen. Weitere Beiträge, Bücher und Informationen findest du auf ebtc.org.
Das war ein Podcast der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. An mehreren Standorten in Deutschland und der Schweiz kannst du dich zu Lehrgängen wie Bibelkunde, Auslegungspredigt, Musikdienst und biblischer Seelsorge anmelden. Mehr Informationen dazu findest du unter ebtc.org/podcast.